4. Dezember 2013. Früher Nachmittag. Berlin-Alexanderplatz.
Die Gerüche sind wirklich sehr intensiv.
Zwischen Freiluftgrill und Konditorei.
Gehen wir mal kurz raus. Ja,
schöner Spielautomat.
Schöner Spielautomat, da wirklich ein wichtiges zentrales Element da.
Auf jeden Fall. Also, das Interessante ist ja, dass die meisten dieser Bauten, die jetzt hier sind, entweder neu gebaut sind, wie hinter uns dieses große Saturn-Gebäude, oder zumindest so weit renoviert wurden, dass sie dem Bauplan und dem Fassadenplan entsprechen. Das heißt, wir haben einen Platz, der zumindest in den Eckdaten neu gebaut wurde, und der dadurch aber, wenn die Möglichkeit gehabt hätte, ein neuer Platz zu werden. Oder ihn zu strukturieren und zu gliedern, Ordnungen zu schaffen. Und man hat das eigentlich das Gefühl, Identität wurde geschaffen, es wurde also alles irgendwie gleich aussehen. Dadurch wird das ziellos, unstrukturiert. Und was wir nämlich auch nicht sehen, der einzige Ort, der hier touristisch interessant ist, ist dahinter, ist nämlich ein U-Bahn-Schild, wo steht U-Alexanderplatz. Alle Schulklassen oder Reisegruppen, die sich hier fotografieren wollen, fotografieren sich halt nicht vor dem Fernsehturm, weil es kaum geht, mit irgendeinem anderen Wahrzeichen, sondern vor diesem U-Bahn-Schild. Was nun ungefähr das austauschbarste Element eines Ortes ist. Weil das ist einzig greifbar, dass das hier dieser Platz ist. Alles andere sieht jetzt kein Anlasspunkt für irgendwen, dass das hier der Alexanderplatz ist. Das ist nicht nachvollziehbar. Thank you.
Folge. Wir befinden uns jetzt am S-Bahnhof, U-Bahnhof Friedrichstraße. Wir sind aber jetzt auf der oberen S-Bahn-Plattform. Wie würdest du grundsätzlich jetzt, wo liegt dieser S-Bahn-U-Bahn-Station in Berlin? Wo sind wir jetzt?
Genau. Diese S-Bahn-Station liegt eigentlich an einem dieser Hauptverkehrswege der S-Bahn. Auch nur zwei Stationen vom Alexanderplatz, eine Station vom Hauptbahnhof. Also liegt ziemlich zentral. Fast jeder muss hier vorbei. Auch alle, die nach unter den Linden wollen oder Chausseestraße und Regierungsviertel, steigen unter hier aus. Also es ist ein sehr betriebsreicher Bahnhof. Wie wir hören, ist es auch ein sehr offener Bahnhof. Ich finde, es ist unter den Berliner Bahnhöfen einer derjenigen, der tatsächlich so einen alten Bahnhofscharakter hat. Also sprich, diese alten Glas- und Stahldome, die man so aus dem 19. Jahrhundert kennt, ich denke, sowas hört man hier noch. Man sieht es vielleicht nicht in jedem Punkt, aber ich finde, das klingt alles noch so nach Dampfrost und Stahl und Eisen und richtig Eisenbahn.
Februar 2014, früher Abend, Berlin Friedrichstraße.
Du hast ja eben den Punkt der Ladengeschäftsbeschallung schon in einem kurzen Wortwechsel angesprochen. Ich frage mich, ob es hier vielleicht sogar eine Vorgabe gibt, dass die den Ladengeschäft verbietet, Musik nach außen zu beschallen. Weißt du sowas, ob es sowas gibt in Berlin?
Ich weiß es auf jeden Fall, dass vor 2-3 Jahren, wo wir einmal für ein Projekt das recherchiert haben, hat das jetzt ganz sicher noch nicht gegeben. Es könnte theoretisch sein, aber man müsste da jetzt nachfragen.
Ja.
Was mir wirklich auffällt auf diesem Weg, sowohl am Bahnhof selbst wie auf dem Weg jetzt hier, wir sind jetzt ungefähr, sage ich jetzt nochmal, 10 Minuten mit einer aktiven Aufmerksamkeit unterwegs. Ich habe keine Medieneingänge gehört.
Ja,
das heißt, das ist eigentlich schon ziemlich verblüffend.
Das kann natürlich auch ein Ergebnis der Jahreszeit sein.
Ist kein Ergebnis.
Eben im Februar, Anfang Februar, wo wir jetzt haben, 6. Februar, dass da einfach niemand damit rechnet, dass Leute draußen sitzen. Also müssen wir auch nicht beschallt werden. Und die meisten rennen sowieso relativ schnell von warmem Geschäft zu warmem U-Bahnhof oder so. Von daher, wahrscheinlich könnte sein, dass das schlichtweg keine Notwendigkeit gesehen hat.
Wir werden sehen, wie viele Geschäfte hier vorbeikommen,
genau,
die einfach auf neuen. Musiklos. Keine Musik, aber was natürlich jetzt im Winter schon super ist, ist das, dass diese Geschäfte irgendwie so vereint werden durch so Rauschschleusen.
Ja, genau.
Wenn man einfach durch diese überaktive Aircondition rein muss und das wirklich so rausschleusen. Aber wie gesagt, auch dieser Laden hatte keine Musik.
Das ist gut.
Auch Timberland ist ruhig. Wie sie die Bremser dieser Straßenbahn, wie so eine zweite Tonalität, den Ziehharmonika-Spiel da reingemischt hat. Aber ich glaube, dieser Musikplatz ist einfach geschuldet, weil die Menschen hier in dieses Kulturkaufhaus gehen und da einfach viel sozusagen für den Musiker viel beschäftigt ist.
Auf jeden Fall, die Menschen, die hier reingehen, sind bestimmt eh in Richtung Musik vielleicht gesonnen oder das Musische. Und wenn sie rauskommen, reinkommen, kann ich mir gut vorstellen, dass einfach die Bereitschaft, Cent oder Euro da zu lassen, höher. Zudem ist es ja warm. Also es ist geschützt. Das ist eine gute Ecke, aber
ja,
keine
gute Haut, bis dann Raum oder so.
Ich würde gerne mal diesen Arkadendurchgang mit dem Arkadendurchgang von dem Professor Dussmann vergleichen.
Okay. Ja. Ich meine, das, was man da in diesem Arkadendurchgang sofort immer auffällt, ist, dass der ist einmal grundsätzlich breiter. Man hat eine andere Art von Kubatur und ist damit einfach, hat ganz schlicht und einfach das Gefühl von einem größeren Raum. Ja? Auf der anderen Seite ist man aber gerade, wo wir jetzt stehen, das ist zum Beispiel lustig, auch wenn die Autos vorne an der Kreuzung zuerst gestoppt haben, sind wir uns jetzt schon da, wo sie ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und das heißt, es macht einen irrsinnigen Unterschied in so einer kleinen Straße, in so einer Situation, ob die Autos dann irgendwie 20 durchgleiten langsam oder ob sie irgendwie beschleunigen und da durch. Von daher gesehen, ja, dass man eigentlich, wie soll man sagen, der Raum stimmt nicht zum Nebenraum so richtig. Das heißt, es wäre, der würde ein ganz anderes Auftreten haben, wenn er gewisser was erhöht wäre, aber die Straße noch ein paar Meter weiter weg wäre.
Das ist auch interessant, weil er ja nicht so extrem unterschiedlich ist zum anderen Arkadengang, aber eben wie gesagt, etwas breiter, spürbar breiter, spürbar höher. Und das macht einfach schon einen völligen Unterschied, dass man sich eigentlich nicht mehr geschützt empfindet.
Ja.
Sondern es ist sehr windig, es ist sehr hoch, sehr weit. Obwohl es formell.
Eigentlich hat der Raum eine Dimension, das wäre jetzt die Decke glatt und hätten wir jetzt nicht diese kleinen Abstufungen. Dann würden wir hier ein wunderbares Shatter-Echo haben, das einfach durch diese Art von Deckengebung und durch diese Art von Struktur der Wand werden einfach trotzdem die erste Reflexion schon so stark gebrochen, dass sozusagen auch im Aufspielen, das heißt in der Wiederholung, sehr einfach nie diese Kraft ergibt, die sozusagen dieses typische Shatter-Echo von solchen Situationen einfach produzieren würde. Weil die Höhe wäre schon hoch genug, dass es sozusagen so lange der Schall braucht, dass wir schon wirklich so richtig einen Echo-Effekt spüren würden. Mhm. Aber wie gesagt, es ist einfach, der Raum ist gar nicht wirklich schlecht gemacht. Was einfach schlecht ist, ist, dass er so in dieser Art und Weise mit dem Autoverkehr verbunden ist, dass er damit extrem, in dem Moment, wo die Autos fahren, wieder davon dominiert.
Mhm. Und jetzt lebt also räumliche Empfindungsstellen, die kann man ja sehen.
Können wir ganz kurz hören gemeinsam, was das Signal hören tut. Nicht geguckt hätte, hätte ich jetzt nicht hundertprozentig sagen können, dass es von links kommt, es hätte von mir aus gesehen auch von der anderen Straßenseite kommen können. Das ist einfach auch wieder die Sache der dynamischen Situation hier geschuldet, weil was man wirklich hört, ist einfach das, dass diese Art von Signalen, die wir nach Invisibilien drin haben, einfach schon extrem bedrängend sind. Das heißt, das ist wirklich ja, man kommt diese Klang wirklich nicht aus. Wir befinden uns jetzt unter den Linden. Im Moment ist das einfach eine mega Baustelle in Berlin. Es wird, glaube ich, da die Teil der neuen U-Bahn gebaut, die da mit dem Schloss dann verbunden wird. Kannst du ganz kurz uns vielleicht ein bisschen was historischer oder überhaupt diese Achse unter den Linden erzählen, warum die heute wieder so wichtig ist und.
Was jetzt hier gerade passiert bei uns in den Linden ist ja, dass die U-Bahn, die U55 gebaut wird, die sogenannte Kanzlerbahn, die vom Alexanderplatz durchgeht, unter den Linden durch, bis zum Reichstag und zum Kanzleramt. Das heißt, wenn man das sich logistisch vorstellt, eigentlich die gesamte Hauptmagistrale, also wie ich vorhin sagte, die Champs-Élysées von Berlin, werden untertunnelt, werden ausgebaut. Es ist natürlich dann baulich und auch für das Stadtleben ein brachialer Eingriff. Es gab auch viele Diskussionen darüber. Und darum ist jetzt stückweise immer wieder ein paar Monate diese Straße in diesem Abschnitt ein Bau, eine Baustelle. Historisch gesehen war unter den Linden teilweise auch Aufmarschallee, es war Prachtallee, es war in den 20er, 30er Jahren natürlich auch die, wenn man so will, die Luxusmeile, die Repräsentanzmeile.
Das Interessante ist, dass wir hören ja jetzt gerade Musik aus den 20er, 30er Jahren
genau.
Und es sitzt da eine eine Berlinerin, die einfach mit kleinen Geschichten versucht, ihr über die Runden zu kommen und setzt aber eigentlich dem Ort entsprechend Medien dazu ein, um sozusagen ein Gefühl für den Ort und für sich selbst auf ihr Anliegen höchstwahrscheinlich dazu zu
bekommen. Mit klanglich gesprochen markiert sie diesen Ort viel adäquater meines Erachtens und auch spürsinniger als jetzt dieses Parfümkaufhaus. Also das ist tatsächlich etwas, was diesen Ort kenntlich macht, was ihn angenehm macht, woran man sich noch erinnern wird, auch wenn man durchrauscht.
Definitiv. Ja, was da ist irgendwie ganz nett ist, dass man da eigentlich relativ, dass man im Verhältnis zu den Autos, die den Fußgängern nicht mindestens so einfach gemacht hat, trotzdem diese Baustelle hier zu überqueren.
Okay. Ich würde eigentlich ganz anders da sein, aber...
26. Februar 2014, später Nachmittag. Berlin, Tempelhofer Feld.
Wir schauen euch jetzt gerade auf dieses Flughafengebäude hin, Tempelhof. Was vielleicht interessant zu sagen ist, dass das ist eigentlich der Ort, wo die berühmte Luftbrücke passiert ist, wo Berlin in den Nachkriegsjahren eigentlich versorgt wurde. Und war eigentlich auch sozusagen das Zentrum des amerikanischen Einflusses in der gewissen Zeit.
Geschichtlich kann man zum Flughafen Tempelhof sagen, dass er zwar im Dritten Reich entworfen wurde und durchaus diese Klammersymmetrie, die er so macht, auch daher herleitet, aber zu großen Teilen wurde zu Ende gebaut, nach Ende des Krieges. Also von der amerikanischen Besatzung in dem Fall. Was auch dazu führte, dass auf den Dächern einige Basketballkäfige aufgebaut wurden. Und ich einfach Basketball spielen für die Team aus. Und ein paar andere Sachen mehr, die einfach dieses Gelände, ich sag mal, damals schon als Sportground angeeignet haben, was jetzt auch wieder so ist. Und das ist ein Punkt, der für mich diesen Ort auch kulturhistorisch interessant macht, nämlich ein Phänomen, das, glaube ich, ein typisches Friedenszeitenphänomen mit relativen Friedenszeitenphänomen auf diesem Gelände ausmacht, dass während früher solche leeren Felder ja vor allem durch Schlachtfelder entstanden, durch Verwüstungen, durch Regierungswechsel und majestätische Entscheidungen, dass jetzt, glaube ich, diese neuen Unmittel seit 20, 30 Jahren vor allem durch den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ja, infrastrukturellen Progress entstehen, dass man eben diesen Flughafen nicht mehr braucht oder Bahnhöfe nicht mehr braucht oder Elektrizitätswerke nicht mehr braucht, sondern andere hat und die dann als Kulturzentren, Clubs oder schlicht Freiräume nutzt. Und das finde ich sehr interessant, dass dieses Schlendern auf vormals sehr extrem reguliertem Gebiet plötzlich unreguliert sein kann. Und das hatte man bei den früheren Jahrhunderten tatsächlich nur nach verwüsteten Geländen. Und dieses Gelände ist quasi, wenn man so will, institutionell verwüstet.
Man kann auch von hier sehr gut sehen, wenn man, wenn man hier runter guckt, wie sich die Stadtautobahn hier reinzieht, die eigentlich in den 60er Jahren sozusagen das Zeichen des modernen Berlins war, die eigentlich den ganzen Westteil der Stadt sozusagen fast umschlossen hat, auch wie ein Ring. Und die aber natürlich heute in diesem Ort hier immer noch sozusagen ein klangbestimmendes Element ist. Aber im Prinzip sind wir eigentlich schon am Ort, wo die Stadt sozusagen zum fernen Organismus wird. Und dieser Ort ist im Moment jetzt ganz sicher den Menschen gewidmet und von den Menschen genutzt. Die Frage wird nur sein, wie weit es den Berlinern gelingt, diesen Ort in dieser Offenheit zu behalten. Und es wurden schon IGAs und andere Dinge abgeschmettert hier. Verwendungen oder Vorhaben, die eigentlich eher die freie Nutzbarkeit weiterhin garantieren sollten. Und ich glaube, es ist eine der großen Spielkarten in der Baufantasie der ganzen Baudekonen, die es hier gibt in der Stadt.
Es gibt ja große Bürgerinitiativen, die das freihalten wollen. Und ich glaube, es gibt mehrere Pläne, wie das baulich zu lösen ist. Also sprich, dass man die Hälfte oder ein Drittel oder zwei Drittel eben als Wohngebiet verbaut. Und das ist jetzt eben der große, wie du sagst, ja, gesellschaftliche Aushandlungsprozess, was da jetzt passiert.
Im Prinzip ist es aus meiner Sicht sicher so etwas wie eine historische Chance, dass sich sozusagen eine Stadt im Herzen der Stadt in gewissem Sinn einfach wirklich so eine Fläche leisten würde können. Dahin würde es sich, glaube ich, weiß nicht, ob es sich wirklich leisten kann, aber es wäre schön, wenn es sich leisten könnte, weil es, glaube ich, ganz, ganz sicher ein unglaubliches Zeichen auch für die Zukunft wäre, wenn es nicht nur zugebaut würde.
Zumal Berlin ja bekanntermaßen eine der park- und baumreichsten Großstädte, größere Millionenstädte dieser Art in der Welt ist. Und in dem Sinne würde man das quasi befestigen und zeigen, dass man da auch in Zukunft sein will, wo ja beispielsweise in Mitte und in Kreuzberg und überall am Friedrichshain überall noch mehr gebaut wird und dort mehr Wohnraum entsteht. Das heißt, da können hier Freiräume wiederum entstehen. Und das wäre eigentlich, glaube ich, geradezu mittlerweile exemplarisch urban. Weil ich denke da auch so an die klassischen Metropolen wie London, Paris oder New York, die fast alle mehr oder weniger im Herz riesige Flächen haben, die leer sind. Aus gutem Grund. Ich glaube, das ist teilweise durchgewachsen und teilweise auch eine bewusste Entscheidung des Wohlstands natürlich. Also der Central Park ist ein Wohlstandspark.
So. 3. November 2014, nachmittags. Berlin, Prenzlauer Berg.
Für die Berliner Situation, zwischen dem Lärm der Hauptstraße plötzlich diese Stille. Wo man denkt, man befindet sich auf freiem Feld für so eine Minute oder so eine Zehntelsekunde, Zehntelminute.
Aber jetzt, wenn man ein bisschen merken, so circa dort, wo diese
dieses Kindergeschäft da vorne ist, da verlieren wir es wieder ein bisschen. Aber ich glaube, dass der Schwipperlin wirklich weniger Druck hat an vielen Orten wie London zum Beispiel. In London kommt man unglaublich viel Auto vor. Das hat eigentlich ja wirklich damit was zu tun, dass du da überhaupt keine exzessiven Ventilatoren hast irgendwie. Wenn du dir da die Häuser anschaust, keine Ventilatoren hängen außen, keine Klimageräte. Dass der Anteil dieser ganzen stehenden Wellen ist einfach viel, viel geringer. Und wenn du das jetzt da wieder nimmst, schau jetzt sind wir wirklich wieder so in einem kompletten, fast so einen dörflichen Setup akustisch.
Aber eben, es ist nicht still.
Nein, still ist
es. Es ist sehr leise. Das erlebe ich jetzt ganz neu in Kopenhagen, natürlich immer ganz anders, wenn ich da regelmäßig bin, dass es da teilweise wirklich leer ist. Also da ist wirklich plötzlich wirkliche Leere und völlige Stille. Und dann ist wieder das Urbane da, aber das ist ein ganz anderes Setup wieder. Aber das ist natürlich, also vielleicht dazu ist Berlin immer so ein bisschen tatsächlich ein bisschen besser als Toskana. Und ist ein bisschen so lässiger.
Und ist Kopenhagen sehr stark durchzogen von so Hauptverkehrsadern?
Nicht so stark, nee. Es gibt eher die Plätze und es gibt eher so Punkte, würde ich sagen. Wirklich Punkte, die plötzlich sehr urban sind. Aber ich bin auch am Überlegen, wie man das vergleicht. Das ist eine ganz kleine Einwohnerzahl, 500.000 Euro.
Warte mal, jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen und machen unsere Seite rüber. Lassen wir da jemanden. Wir blockieren gerade den Gehsteig komplett.
Ich komme morgen, wenn ich so am Überlegen, wie ich das beschreibe. Also Eisenstein ist für mich so wie ein urbanisiertes Weimar.
Kopenhagen meinst du?
Ja, Kopenhagen. Also eine sehr übersichtliche, fast leere Stadt teilweise. Sehr klein gefühlt, kleine Häuser, kleine geortete Garnisonsregionen. Aber halt urbanisiert. Ganz anders als Berlin, weil man diese hohen, breiten, tiefen Flächen hat.
Und dort so dezidierte Industrieviertel, die außerhalb der Stadt sind?
Ja, auf jeden Fall. Aber die sind dann auch eher flach. Also da hat man dann eher so die üblichen Industriefunktionsbauten, und aber halt weiter.
Das ist schon sehr interessant, wenn du dir jetzt den Ort anguckst, dann hast du ja da eine relativ große freie Fläche, die sicher ein ruhigerer Ort ist. Ja? Und du wirst dann sehen, dass eigentlich der Kinderspielplatz eigentlich dorthin gerückt ist, wo es eigentlich am meisten Druck hat.
Man hört hier rüber, dass das ein Platz ist, der gar nicht abgeschieden ist, sondern die eher Freifläche in der Drucksituation ist. Ja, das, was ich jetzt in Kopenhagen erlebe, wenn da Freiflächen sind, dann sind die auch wirklich am Rand. Da ist dann auch nichts. Das ist dann wirklich leer und leise. Und hier ist ja wirklich so Bautätigkeit, Verkehrstätigkeit, Kommerz und dann halt Freifläche gebildet.
Ein Gangereignis hier ist, ja. Wenn man den Ball gegen das Gitter donnert, dann kannst du echt ab und zu beobachten, dass irgendein kleiner Bub, der 5-6 Jahre alt ist, einfach Freude daran hat, den Ball nur auf das Gitter zu werfen, weil es ihn einfach sozusagen inspiriert.
Das Schöne, ich gehe nachher mit den Kindern in die Musikschule, die Große ist in der Musikschule, mit den Kleinen gehe ich raus und da gibt es genau dieses Basketballgitter. Und da haben die genau diesen Spaß, den du beschreibst, den Basketball gegen das Gitter zu haben. Aber das ist genau so eine Form von, glaube ich, mittlerweile hoher oder verdichteter Urbanität, dass man eben dieses Sporttätigkeit, Spieltätigkeit inmitten von diesem schon sehr anstrengenden und eigentlich sehr lauten Baulärm hat. Und ich glaube, gerade diese vielen tiefen Baummotoren, die fallen in Berlin schon auf mittlerweile. Also das fällt mir jetzt auch gerade wieder in den Kontrasten, die ich so erlebe, auch auf, wie spezifisch das ist und wie selten das ist.
dass das eben direkt in der Stadt neben vielen anderen stattfindet und nicht eben draußen. Normalerweise wird er draußen gebaut, weil innen drin ist ja schon alles zu. Da wird nichts mehr gebaut, nichts mehr abgerissen, das ist festgefügte Stadtsubstanz. Oder nur sehr selten wird mal was angebaut. Und manchmal wird so mit schwerem Gerät eher draußen gebaut. In Berlin findet es aber drinnen statt. Diese Konfrontationsballung hier. Parkhaus, Rückseite, Medienmarkt, Untergang S-Bahn, Fahrradhalteplatz, schicker Neubau, mittlerer Altbau, Klavierenflügel, diese Brücke hier. Das ist so eine Verdichtung, die szenisch natürlich so, also großartig ist.
Wird es dann ja die Schnittstelle, wo sozusagen immer genau. Sie die Städte dann so, so zum zum Häuten beginnen, neue Schichten kriegen.
Genau,
was ich da einfach interessant finde, ist, dass diese alte Kirche einfach wirklich wie so ein Raumwächter agiert. Dass du in so einem, fast so in so einem urbanen Eck da herinnen sitzt, ist da schon eine Straße, eine Straße gibt, die weiter draußen ist, die aber wirklich nur so peripher reinkommt, das ist eine große Geschwindigkeit. Und damit dieser Ort, der eigentlich eine unglaubliche auditive Qualität da hat und eigentlich einer der ruhigsten Kinderspielplätze ist, die wir da in der Nähe haben.
Ja, das ist fast so wie so ein Neubau-Kinderspielplatz, ein Neubaugebiets-Kinderspielplatz. Das kann ich auch am Frankfurter Tor, da gibt es sowas ähnliches, auch so, sogar noch mit Säulendurchgang, der dann auch viel Schall abfängt. Und man ist hier fast für sich, dass er auch keinen Durchgangsverkehr gibt. Das ist eigentlich wie ein geschlossener Platz, fast wie eine Sackgasse. Klar, der Raumwächter, klar, das ist schön. Ja, genau.
Und die Kirche ist halt wirklich so massiv, dass sie alles, das, was jetzt von einem schönen Haus dann noch reinkommen würde, und von diesen vorderen Quartieren einfach wirklich abblockt. Das heißt, die funktioniert wunderbar und dieser Spielplatz liegt wirklich so im Klangschatten. Und was alleine gibst, wie weit wir jetzt die Stimmen schon hören da, gegenüber zuerst.
Ja, völlig persönlich. Das ist vielleicht auch ein bisschen die manchmal gute, positive Dörfqualität, die Berlin hat. Dass es eben tatsächlich dieses heiße städtische, großstädtische hat und dann auch diese ganz dörflichen Sachen, wo es dann plötzlich sich so einkrümmt und so einen Raum erzeugt. Was auch sehr schön ist. Was ich eben jetzt in Kopenhagen und wenn ich mich erinnere, auch in Wien eigentlich nicht gibt. In dieser Extremform. Ich weiß nicht, dafür kenne ich Wien vielleicht oder Linz zu wenig gut. Jetzt im Innenstadtbereich. Das ist wirklich so, das ist ja eigentlich noch Innenstadt.
Linz hat im Innenstadtbereich gar nicht so viele Kinderspielplätze, wie sie in Berlin erleben.
Wahrscheinlich, ja. Thank you.
Und du siehst es draußen. Da kannst du einfach ganz gut sehen, dass das Grüne ist schon die U2, ja, ist die Schönhauser. Gegenüber ist dieser große Kinokomplex, der eigentlich heute halt irrelevant ist, wie ich da vor 14 Jahren hergezogen bin, klar, weil das so, so ein absolut zentraler Magnetpunkt. Mhm. Und was ich immer, immer interessant gefunden habe an dieser Kirche, ist, dass diese Gethsemane-Kirche einfach wirklich so leicht diagonal da so in diesen Platz reingestellt ist und damit aber wirklich so eine total andere Anmutung hat, als würde sie jetzt parallel zu diesen Häuserfluchten stehen.
Genau. Ja,
einfach wirklich wie so eine eigene Figur ist, die über diesen Ort da mehr oder minder irgendwie mitspielen. Und sie spielt ja auch kulturell und sozial da sehr stark
mit,
im Sinne
sagen.
Von Musikveranstaltungen.
Ja. Und das war sie wohl schon sehr lange. Also ich weiß es natürlich von 89, wo sie ein Zentrum war, offensichtlich. Aber ich glaube auch davor war sie ein Zentrum.
Aber ich glaube, es ist ja kein Wunder, dass sie steht da wirklich.